Ihr Lieben, die ihr heute Morgen hier in der Gemeinde seid, in einigen Tagen ist Weihnachten. Bei zahlreichen Christen außerhalb unserer Freikirche stellt sich angesichts des vor uns liegenden Weihnachtsfestes die Frage: Ist Gott gescheitert? Denn das Weihnachtsfest, das von vielen, sehr, sehr vielen Menschen gefeiert wird, hat überwiegend seine religiöse Bedeutung verloren. Was versteht das Gros unserer Gesellschaft heute unter Weihnachten? Die Menschen, die immer noch einen Bezug zur Bibel haben, sind davon überzeugt, dass unser Herr Jesus Christus am 24. Dezember in Bethlehem zu uns gekommen ist. Doch die überwiegende Mehrheit der westlich orientierten Bevölkerung kann mit diesem Ereignis in Bethlehem nichts anfangen. Jesus, Maria und Josef kommen bei ihnen kaum noch vor. Jesus, Maria und Josef mussten den Platz räumen für andere Dinge, zum Beispiel für den Weihnachtsmann, für den Wunschzettel, der bestückt ist mit teuren Kleidungsstücken oder teuren Gegenständen. Ebenfalls wird der Blick nach Bethlehem durch die Hetze und durch die Unruhe getrübt. Man könnte eventuell doch noch etwas vergessen haben. Getrübt auch durch den Gedanken, eventuell nicht ausreichend Essen für den heiligen Abend oder für die Feiertage eingekauft zu haben. Oder getrübt durch eine Weihnachtskarte, die man verschickt haben sollte, aber nicht verschickt hat. Diese und andere Dinge lassen den Blick zur Krippe unter den Tisch fallen. Sie versperren den Blick zum Geschehen in Bethlehem. Die Frage ist berechtigt: Ist Gott gescheitert? Aber nicht nur wegen der soeben erwähnten Punkte ist diese Frage berechtigt: Ist Gott gescheitert? Wenn ich an den biblischen Bericht im Lukas-Evangelium denke, dann heißt es dort, dass Maria, das Jesus-Kind, nämlich der Sohn des allerhöchsten Gottes, in einer einfachen Futterkrippe gelegt wurde. Ihr blieb ja auch gar nichts anderes übrig, denn alle Plätze in den Herbergen von Bethlehem waren belegt. Und Johannes wird noch deutlicher, er schreibt: Gott war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Gott kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die damalige Welt, also die Majorität, hatte mit Gott nichts am Hut. Ja, sie erschrak sogar, als sie von der Geburt Jesu hörte. Nur ein paar Hirten, einige Weisen und ein älterer, greiser Herr nahm Notiz von der Geburt. Die einen von ihnen sahen einen Engel, die anderen einen Stern. Und der Opa, der verspürte innerlich so ein Ziehen zum Tempel hin. Nur ein paar Leute glaubten an die Menschwerdung Jesu und nahmen sie an. Auch wurde ihnen gezeigt, wo sie die drei finden werden. Nämlich Jesus, Maria und das Jesuskind. Und als sie dorthin kamen, hatten sie eine riesige Herzensfreude. Nur einige wenige Leute reagierten positiv auf die Menschwerdung Jesu. Nur einige. Ihr Lieben, da kommt für mich die Frage auf: Welch eine geringe Ausbeute. Und heute, wie viele glauben doch heute daran, dass Jesus Mensch wurde dass er wirklich auf diese Erde kam und auf diese Erde lebte? Und wie viele Geistliche gibt es, die an dieses sogenannte von eben glauben? Ihr Lieben, wenn ich an Jesus und seine Geburt denke, dann fallen mir für mich einige markante Ereignisse auf. Erstens, wie jeder andere verbrachte unser Herr Jesus 9 Monate im Bauch seiner Mutter. Mir scheint, dass unser Gott nichts überstürzen wollte. Auch wollte er für seinen Sohn keine Privilegien in Anspruch nehmen. Unser Herr kam zur Welt wie jeder andere. Zweitens, ebenfalls wurde Gottes Sohn nicht in einer der damaligen Metropolen geboren, weder in Rom, noch in Jerusalem, noch in Alexandrien. Jesus kam in einem ganz entlegenen Kaff, nämlich Bethlehem, zur Welt. Und ein drittes, auch kam der Sohn Gottes nicht in einer mächtigen Herrscherdynastie oder Priesterkaste zur Welt. Jesus wuchs auch nicht in einem Palast oder in einem Tempel auf. Jesus wuchs in dem unbedeutenden Ort Nazareth auf. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Nathanael zu Philippus sagte, als Philippus mit ihm über Jesus von Nazareth sprach: Ach Philippus, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesus wuchs also in einem unwichtigen Ort auf und in einer einfachen Handwerkerfamilie. Freunde, Menschen, die sich für gehobene Personen halten oder die sich etwas einbilden auf ihre Fähigkeit oder auf ihre Herkunft, haben häufig keinen oder nur wenig Raum für Gott. Natürlich kann Gott auch in ihrem Leben etwas bewirken. Doch im Allgemeinen fühlen sich diese Leute durch das Religiöse gelangweilt. Ein weiterer Grund, warum sich diese Leute nicht mit Jesus abgeben, ist das folgende. Sie schlussfolgern: Wenn wir Jesus annehmen, dann müssen wir uns ändern. Dann müssen wir Jesus als unseren Herrn anerkennen. Aber das wollen sie per Du nicht. Stehen wir, die wir heute Morgen hier sind, nicht auch in der Gefahr, durch unser Können, sowohl in kleinen wie in großen Dingen und durch unseren Stolz, Gott die Tür vor der Nase zuzuschlagen? Durch eine solche Haltung tun wir kund: Gott, es geht auch ohne dich. Ihr Lieben, und das ist ein Faktum, es ist eine Tatsache, es geht in vielen Dingen auch ohne Gott. Aber nicht in allen Dingen. Es gibt Situationen, da braucht Gott auch dich und mich. Es gibt Momente, und ich wiederhole mich, da braucht Gott dich und mich. Lass es mich erklären. Indem die Weisen aus dem Osten dem Kleinkind Jesus unter anderem Gold mitbrachten, brachten sie die finanziellen Mittel für Josef, Maria und Jesus mit, um die Kosten für die Flucht nach Ägypten und den Aufenthalt zu bezahlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch ein Teil des Goldes, den die Weisen aus dem Osten mitgebracht hatten, übrig geblieben ist. Und hiermit konnten sie die Anfangszeit in Ägypten bezahlen, den Aufenthalt in Ägypten. Durch das Kind in der Krippe von Bethlehem sagt Gott dir und mir. Maria, David, Irina, Joachim, ich brauche dich. Der Gedanke, Gott braucht dich und mich, kommt auch in Matthäus 25 zum Ausdruck. Dort sagt Jesus, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Schwestern und Brüdern, das habt ihr mir getan. Ihr Lieben, Jesus erwartet nicht nur von uns, dass wir uns der Kleinen und Schwachen annehmen. Jesus selbst ist diesbezüglich unser Vorbild. Als Jesus erwachsen war, war er als Prediger, als Tröster, Heiler, Wundertäter und Sündenvergeber tätig. Jesus war wirklich ein Helfer der Armen, der Ausgestoßenen, der Betrübten, der Kranken, der Traurigen und der Kinder. Jesus tat genau das, was er von uns erwartet, nämlich, dass wir Dienende und Gebende sein sollen. Deshalb konnte Jesus wiederholt unterstreichen, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und ich füge hinzu, ohne Ansehen der Person. Und Jesus spricht weiter und sagt, und ich gebe mein Leben für die Sünden der Menschen, damit sie das ewige Leben bekommen. Jesus hat für uns alles gegeben. Für uns hat sich Jesus wirklich klein gemacht. Für uns hat er sich aufgerieben und dadurch das Größte vollbracht, nämlich die Bezahlung unserer Sünden und das Geschenk des ewigen Lebens. Ein Leben ohne Schmerzen, ohne Weinen, ohne Trennung, ohne älter zu werden, ohne Tod. Das ewige Leben bei Jesus beinhaltet tiefen, endlosen Herzensfrieden, ewige Freude und eine nie endende Dankbarkeit. Zusammengefasst in einem Wort kann man diese Zeit auch als Glückseligkeit bezeichnen. Ich, Jesus, gebe ihnen Glückseligkeit. Ich gebe ihnen eine Ewigkeit mit totaler Freude, Zufriedenheit und Geborgenheit. Ich gebe ihnen ein echtes Zuhause. Und ich komme nochmals nach Bethlehem zurück. Das Holz, aus dem die Krippe angefertigt wurde, könnte eventuell ein Hinweis auf das Kreuz von Golgatha sein, das aus Holz angefertigt wurde. Und die Windeln, in die das Jesuskind gewickelt wurde, könnten ein Hinweis auf das Leinentuch sein, in das der tote Körper Jesu gewickelt wurde. Holz und Windeln, ein eventueller Hinweis auf Golgatha. Liebe Schwestern und Brüder und liebe Freunde, zu Beginn der Wortverkündigung stellte ich die Frage, ist Gott gescheitert? Eventuell auf den ersten Blick, und zwar dann, wenn wir nur an die Zeit von der Geburt Jesu bis zu seinem 11. Lebensjahr betrachten. Die Geburt im Stall, dann das Liegen in einer Holzkrippe, die Flucht mit dem Kleinkind Jesus nach Ägypten, die Rückkehr zum Wohnort Nazareth und das Schweigen über Jesus bis zu seinem 12. Lebensjahr und danach erneut ein Schweigen bis zu seinem 30. Lebensjahr. Doch dann durchbrach Jesus jegliche menschliche Schranke. Jesus wurde der Gott mit uns und der Gott für uns. Und Jesus wird der Gott mit uns und der Gott für uns bleiben bis in alle Ewigkeit. Und wenn ich an den 24. Dezember denke, an Heiligabend, biblisch gesehen ist die Geburt Jesu am 24.12. nicht zu belegen. Auch nicht der Weihnachtsmann, auch nicht der Tannenbaum oder das gegenseitige Beschenken. Ich denke, dass wir im Verlauf des Jahres uns immer wieder Geschenke machen. Und ich werde das auch am Ende des Gottesdienstes hier für euch alle praktizieren. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig beschenken. Doch wenn es nur am 24.12. der Fall ist, dann verbinden wir uns mit einer heidnischen Tradition. Ich möchte einen Teil des zuvor Gesagten wiederholen. Biblisch gesehen ist die Geburt Jesu am 24.12. nicht zu belegen. Auch nicht der Weihnachtsmann, auch nicht der Tannenbaum. Ebenfalls wurde die Geburt Jesu weder von den Jüngern noch von den ersten christlichen Gemeinden in den ersten Jahrhunderten nach Jesu Himmelfahrt gefeiert. Weihnachten wird stets mit der Geburt Christi in Bethlehem und dem Kleinkind in der Krippe verbunden. Und das, obwohl Jesus schon nach seiner Himmelfahrt über 2000 Jahre als Erwachsener im Himmel lebt. An meinen Geburtstag, also an Joachims Geburtstag zu denken, das ist okay. Aber während meines Geburtstages über den Joachim in der Wiege zu sprechen, der ich schon über 60 Jahre alt bin, möchte ich sagen, das ist schon sonderbar, oder? Ich unterstreiche in jeder Weise, dass wir in der Adventzeit leben. Biblisch ist diese Adventzeit zu 100% zu belegen. Ein Liederdichter aus dem 17. Jahrhundert formuliert es so: Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Und weiter heißt es: Wir warten dein, o Gottes Sohn, du kommst gewiss. Wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. Adventzeit im Sinne der Bibel meint 365 Tage beziehungsweise 366 Tage in Erwartung auf Jesu zweites Kommen zu leben. Advent meint Erwartung, Ankunft, Erscheinen. Und deshalb, wir warten dein, o Gottes Sohn. Ich wiederhole, biblisch belegt ist Jesu Geburt in Bethlehem, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Ebenso dürfen wir sein wichtiges Versprechen nicht übersehen: Ich komme wieder. Über 300 Mal wird im Neuen Testament über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Und ich möchte nur einige Texte zitieren. Ich will wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen. Herr, komme bald. Der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen. Wir warten auf das Kommen des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Adventisten, und hier spreche ich nicht von einer Konfession, Adventisten sind all die Leute, die an die Wiederkunft Jesu glauben. Adventisten denken nicht nur einmal im Jahr in Sonderheit an die Menschwerdung Jesu, sondern wiederholt. Ihr Lieben, wegen der offiziellen Feiertage, zu Weihnachten, wünsche ich uns allen viel Freude, Zeit, als Familie, als Ehepaare, als Freunde und als Alleinstehende. Ich schließe mit dem Gedanken, vor gut 2000 Jahren gab es eine ganz besondere Nacht in Bethlehem, als Jesus geboren wurde. Und es wird nochmals ein imposantes Ereignis stattfinden. Es findet dann statt, wenn Jesus wiederkommt, um uns in den Himmel zu nehmen. Und daher möchte ich wieder Johannes sagen, Herr Jesus, komme bald. Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sei mit uns. Amen.